Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Und heute dürfen wir uns gemeinsam wieder mit dem Markus-Evangelium beschäftigen. Und ich möchte euch einladen, die Stelle aufzuschlagen. Das ist Markus 7, die Verse 24 bis 30. Markus 7, 24 bis 30. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfuhr. Und er, das Jesus, konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt. Und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortet und spricht zu ihm, ja Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus seiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hinweg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Ich möchte noch beten. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Mein Herr, mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr, mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr, mein Gott, und nimm mich mir und gib mich ganz eigen zu dir. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dich verherrlichst in der Verkündigung deines Wortes zu deiner Ehre. Und bitte gebrauche mich, dass du verherrlichst wirst. In deinem wunderbaren Namen bete ich, Herr Jesus. Amen. Die heutige Predigt soll unter dem Thema stehen, die Genügsamkeit der Heidin über die Krümel Gottes. Und dabei habe ich drei Punkte. Der erste Vers, Vers 24, das Hingehen zu den Heiden. Dann der Test für die Heidin, die Verse 25 bis 27. Und dann der Glaube der Heidin, die Verse 28 bis 30. Bei Jesus geschieht nichts zufällig. Er hat immer alles unter Kontrolle und wusste genau, was er tat, denn er hatte stets alles mit seinem Vater besprochen. So sagt er beispielsweise in Johannes 5, die Verse 19 und 30, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Vers 30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und so ist es auch hier. Dass Jesus nun in das Gebiet der Heiden geht, folgt einem klaren Plan des Vaters im Himmel. Und dieser dient auch den Jüngern als Anschauungsbeispiel. Und das bringt uns zum ersten Punkt, das Hingehen zu den Heiden. Wir haben gerade gelesen, von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfuhr. Und er konnte nicht verborgen sein. In Markus lesen wir, dass Jesus aufbrach, während Matthäus in der Parallelstelle, Matthäus 15, 21 bis 28, davon schreibt, dass er sich zurückzog. Und manche Ausleger meinen, dass Jesus sich ja selbst schützen wollte, da die Juden ihm immer feindlicher gesinnt waren. Oder auch Angst hatte in gewisser Weise. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben es hier mit Jesus zu tun. Und das muss ganz klar gesagt werden. Er wusste genau, was er tut, er wusste, was sein Auftrag war. Das haben wir gerade in der Johannesstelle gesehen. Und im Johannesevangelium gibt es noch viele andere Stellen, die genau das Gleiche aussagen. Und Jesus hatte keine Angst, er wusste genau, wann seine Zeit sein würde. So sagt er beispielsweise den Pharisäern, die ihn warnen wollen, ey, Herodes will dich töten, sagt Jesus zu ihnen, sag diesem Fuchs, ich muss nach Jerusalem gehen und noch wirken. Es kann nicht sein, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. In Johannes 7, Vers 13 und 28 lesen wir zweimal explizit, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. In Lukas 4 beispielsweise ist eine Menge, die ihn steinigen will. Jesus geht mitten durch sie hindurch. Johannes 10, 39, wieder, sie wollten ihn ergreifen, Jesus geht einfach weg und entgeht ihren Händen. Erst kurz vor der Kreuzigung heißt es dann mehrere Male, dass seine Zeit gekommen war. oder Jesus wusste, dass seine Zeit gekommen war. Und selbst im Sterben Jesu absolute Souveränität. Die hohen Priester und Ältesten beratschlagen, sie wollen Jesus töten, aber ja, nicht am Fest. Wann stirbt Jesus? Genau am Fest, weil er das Paare Passalam ist. Jesus macht klar, dass niemand ihm das Leben nehmen kann, sondern nur er selbst, und er gibt es und nimmt es wieder, da er die Macht dazu hat. Und genau das tut er auch am Kreuz, wenn er zum Vater sagt, dass er seinen Geist in dessen Hände befiehlt und dann stirbt. Das ist nur wichtig, Jesus geht nicht aus Angst aus dem Gebiet der Juden in das Gebiet der Heiden, sondern weil er einem klaren Plan des Vaters folgt. Er hat den Auftrag, dorthin zu gehen. Ja, wenn wir lesen von dort, dann müssen wir kurz zurück ins 6. Kapitel, die Verse 53 und 56. Da steht, und als sie über Nürnberg gefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Vers 56, und wo auch immer er in Dörfer und Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Wir sehen also, wir wissen nicht ganz genau, welcher Ort er jetzt war, von dem er wegging, aber er war in dem Raum um den See Genezareth und in den Dörfern dort. Dort war er, und das ist dieses von dort, wo er wegging. Und er ging eben in das Gebiet, er war hier noch in den Ländern, in dem Land seiner Landsleute im jüdischen Gebiet. Und ja, von dort ging er weg. Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, dass er den Juden deutlich machte, dass ihr Inneres böse ist und von dort aus die bösen Gedanken kommen. Da heißt es in Markus 7,15, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Seinen Jüngern macht er dann in den Versen 21 bis 23 klar, dass er von ihrem Herzen geredet hat. Aber weder die Juden noch die Jünger zu diesem Zeitpunkt hatten wirklich verstanden, was Jesus meint. Sagt auch, seid ihr hier unverständig? Sie waren so aufs Äußere bedacht und meinten, sie seien allein deswegen rein, weil sie Juden sind und somit Gottes Volk. Sie müssen auf nichts weiteres achten, als nur auf die Äußerlichkeiten. Und zugegebenermaßen waren sie darin recht gut, aber es ging eben voll am Ziel vorbei. Und die Frage stellt sich nun, wie gehen die Juden und wie gehen die Jünger mit dem Urteil Jesu über ihr Leben um? Und den Jüngern den richtigen Umgang mit einem harten Urteil zu zeigen, geht Jesus mit ihnen nach Tyrus, ins Heidengebiet. Und Tyrus war nicht einfach nur ums Eck. Es waren ungefähr 30 Kilometer Luftlinie und wahrscheinlich rund 40 Kilometer Fußmarsch von dem Gebiet, um den See Genezareth entfernt. Ja, mit dem strengen Fußmarsch war das an einem Tag zu erledigen. Aber klar ist auch, er ging weit weg von den Juden, in ein anderes Gebiet. Ja, man kann es wahrscheinlich sogar als Gebiet der Feinde bezeichnen. Einen krasseren Gegensatz kann es nicht geben. Sie gingen weg von den Reinen zu den Unreinen, in das Gebiet der Heiden. In Markus 7, Vers 19 hatten wir gelesen, dass Jesus alle Speisen für rein erklärte. Und vor ein paar Wochen hat uns Robert aufgezeigt, dass Jesus Petrus dies nochmal deutlich machen musste. In Apostelgeschichte 10 erklärt er Petrus, dass wenn Gott etwas für rein erklärt, dies auch rein ist. Und die Vision mit den unreinen Tieren geht zu Ende und Petrus wird deutlich gemacht, dass auch den Heiden das Evangelium verkündigt werden soll. Gott hat alle Tiere geschaffen. Auch die unreinen Tiere. Aber wie kann ein Tier, welches der reine und gute Gott geschaffen hat, unrein sein? All diese Tiere waren ein Bild auf etwas viel Größeres. Und genau das macht Jesus seinem Diener Petrus hier deutlich. Und so erkennt dann Petrus in Vers 34 und 35 aus Apostelgeschichte 10. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm ist. Und Jesus hatte das im Missionsbefehl ja dann schon vorhergesagt, aber seine Nachfolger waren diesem Auftrag noch nicht nachgekommen. sondern noch in Jerusalem geblieben. Warum sage ich das? Nun, die meisten Ausleger sind sich einig, und das ist so wunderschön, dass unser heutiger Abschnitt klar machen soll, dass Jesus auch zu den Heiden gekommen ist. Und hier quasi der Boden für die Heidenmission gelegt wird. Und wie schön ist es dann zu sehen, dass in dem vorigen Abschnitt, über den Robert auch gepredigt hatte, Jesus alle Speisen für rein erklärt und dann als Anschauungsbeispiel mit seinen Jüngern genau in das Heidengebiet geht, zu den offiziellen Unreinen. Alle sind rein. Es gibt keine Speisen, die unrein sind und auch die Heiden nicht. Er zeigt ihnen, die Heiden sind nicht reiner oder unreiner als die Juden selbst. Wenngleich Jesus deutlich macht, dass er zuerst, also zeitlich zuerst zu den Juden gekommen ist, so keimt doch schon hier erste Hoffnung für die Heiden auf. Ja, Tyrus ist den Heiden, den Juden nicht unbekannt. Zu den Zeiten Davids und Salomos gab es sogar noch eine freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Völkern. Hiram lieferte sogar Zedernholz für den Tempel. Doch die Zeiten ändern sich und in den Propheten kommen die Tyrer nicht mehr gut weg. Ja, sie haben sich zu den Feinden Israels entwickelt. Ja, der König, und das lesen wir an sehr, sehr vielen Stellen, Jesaja 23, Jeremia 25 und noch viele andere. Und der König von Tyrus, ja, er wird sogar als Abbild von Satan dargestellt. Und genau in dieses Gebiet begibt sich Jesus mit seinen Jüngern. Und manche meinen sogar, dass die Seeleute bei Jona ebenfalls aus Tyrus kamen. Und in der Parallelgeschichte in Matthäus 15 bekommen wir noch mehr Details, dass es die Gegend aus Tyrus und Sidon war. Sidon war der Ort, aus dem eine ganz schlimme Frau kam, nämlich Isabel. Also viel feindseliger konnte das Land, in das Jesus ging, mit seinen Jüngern also kaum sein. Und doch, auch schon im Alten Testament sehen wir beispielsweise in Sidon Wunder. Als Gott durch Elia den Sohn der Witwe zu Sarepta Zarpat bei Sidon auferweckte. Zu dieser war Elia gesandt worden, versorgt zu werden, obwohl es, wie es heißt, viele Witwen in Israel damals gab. Diese Witwe gab Elia Zeugnis, dass er tatsächlich ein Mann Gottes ist und das Herrn Wort in seinem Munde Wahrheit ist. Gottes Handeln war also auch selbst in Tyrus und Sidon nicht unbekannt. Und dann sehen wir gleich etwas Überraschendes und Spannendes. Jesus tritt dort in das Haus ein. Und vermutlich war es ein Haus von Freunden oder zumindest von welchen, die ihm wohlgesonnen waren. Und was geschieht dort? Was sagt uns der Text? Er kommt in das Haus und was heißt es dann? Er konnte nicht verborgen bleiben. Es war jetzt nicht so, dass Jesus überrascht war und sagt, oh Mann, ja, ich wollte doch eigentlich mich hier verstecken. Nein, auch da steckt wieder viel mehr dahinter. Das war ein Zeichen für die Jünger. Ja, in Israel ging Jesus auch in Häuser, aber er fiel auch an öffentlichen Plätzen. Und die Leute kamen zu ihm, leider nicht immer aus reinen Motiven, aber sie kamen. Und hier geht er in ein Haus, er versteckt sich in Anführungszeichen und er konnte nicht verborgen bleiben. Trotzdem suchen ihn die Leute auf. Sie wollen ihn finden. Sie haben Hunger nach ihm und suchen ihn deswegen auf. Sie wollen sich von ihm helfen lassen. Vielleicht auch deshalb nimmt dann Jesus in Lukas 10 Tyrus und Sidon als Beispiel, als Gegenbeispiel, wenn er sagt, dass es diesen beiden Städten besser gehen wird am Tag des Gerichts als Chorazin und Bethsaida. Er stellt Tyrus und Sidon das Zeugnis aus, dass diese beiden Städten bei gleichen Zeichen wie in Chorazin und Bethsaida Buße getan hätten. Was für ein hartes Urteil für diese beiden jüdischen Städte. Wir lesen Lukas dennoch natürlich auch vom Gericht für Tyrus und Sidon. Es ist klar, dass diese Städte nicht heilig und rein waren, aber wir sehen unter ihnen welche, die Jesus von Herzen suchen. Und wenn wir dann weitergehen, noch in der Schrift, das ist so herrlich zu sehen, die Botschaft geht weiter. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass sie nach Phönizien in ein Schiff nach Phönizien nahmen, in Tyrus landeten, dort das verkündigten. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 21, dass dass Paulus nach Tyrus kam und dort von Jüngern die Rede ist. Wie herrlich, dass Jesus dort schon den Boden bereitet hat mit der Frau, von der wir heute lesen, um das Aussaat des Evangeliums zu ermöglichen, nachdem er verherrlicht wurde. Ja, gut, wenn wir den Tag des geringsten Anfangs nicht verachten oder auch, wenn wir Gott zutrauen, aus einem Senfkorn einen Baum zu machen, wie wir schon in Markus 4 betrachtet haben. Und unter diesen Menschen, die Jesus ehrlich suchten, ist auch die Heidin, die Jesus dann von einem harten Test unterzogen wird. Mit diesem wollen wir uns nächstes beschäftigen, der Test für die Heidin. Lesen wir nochmal die Verse 25 bis 27. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war eine Griechin, eine Syrophönizerin, von Geburt an. Und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Ja, wir lesen hier, sie war eine Griechin, eine Syrophönizerin. Matthäus verdeutlicht es nochmal, sie war eine Kanaaniterin. Sie war also keine Jüdin, die zufällig in diesem Gebiet wohnte und zu ihrem Landsmann wollte. Sie war eine, sag ich mal, ausländische Ausländerin. Es konnte gar nicht weiter weg sein. Sie hatte von ihrer Herkunft hatte mit den Juden zu tun. Warum? Die Kanaaniter, sie waren Nachkommen des verfluchten Sohnes Noahs, Ham. Alle, die von ihnen kamen, waren Feinde Israels und Israel war aufgefordert, sie zu vernichten und nichts mit ihnen zu tun zu haben. 1. Chronik 1, 13 bis 16 beispielsweise. Syrophönizier, ja, sie kamen aus Syrien und Phönizien. Auch hier wissen wir, dass sie Feinde Israels waren. Aber auch, dass es hier schon im Alten Testament eine Ausnahme gab. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, der ein Syrer war, und dieser wurde von Gott durch Elisa von einem Aussatz geheilt. In 2. Chronik 5 können wir das lesen, obwohl es zu seiner Zeit viele Aussätzige in Israel gab. Spannend ist, dass sowohl die Witwe zu Sarepta als auch Naaman von Jesus erwähnt werden, denen als Ausländer geholfen wurde. Dies gefiel den Juden damals nicht und sie wollten Jesus töten, der jedoch einfach mitten durch sie hinwegging. Von diesen Ausnahmen abgesehen, hatte diese Frau gelinde gesagt nicht die beste Voraussetzung, von einem Juden Hilfe zu erwarten. Dies lässt auch die Aussage der Jünger in Matthäus 15, nochmal die Parallelstelle, vermuten, wo sie zu Jesus sagen, dass er die Frau gehen lassen soll oder was andere übersetzen, stell sie zufrieden. Und diese Aussage rührt nicht daher, dass die Jünger Mitleid gehabt hätten mit der Frau, denn sie sagen auch, denn sie schreit uns nach. Also sie waren genervt von dieser Frau und sagten, komm Jesus, stell sie zufrieden, gut ist. Und das Leid dieser Frau war unfassbar groß. Vermutlich war sie sogar eine Witwe. Sie hatte eine Tochter, die, wie wir es zuerst lesen, einen unreinen Geist hatte. In Markus 7, 29 sagt Jesus selbst, dass es ein Dämon ist, was in Markus in Vers 30 nochmal bestätigt wird. Ein besessenes Kind zu haben, war übel. Und völlig egal, ob man nun Jude war oder nicht. Und was genau dieser Dämon mit dem Mädchen tat, das wissen wir nicht. Es gab unterschiedliche Dämonen und wir hatten in Markus schon ein paar Mal gesehen. Ich möchte nur zur Erinnerung. Markus 1, 21 bis 28. Ein unreiner Geist, der als schreiend auffällt, der Angst davor hat, vernichtet zu werden. Weiter in Kapitel 1, Verse 32 bis 34 lesen wir davon, dass Jesus Menschen von bösen Geistern befreite und diese dabei nicht bezeugen ließ, dass er der Sohn Gottes ist. Das wiederholt sich in Markus 3 und Markus 3, 11 bis 12. In Markus 5 befreit Jesus den Menschen von einem Geist, der den Menschen dazu brachte, zu schreien und sich mit Steinen zu schlagen, Ketten zu zerreißen und Fesseln zerreiben konnte. Diese Legion an bösen Geistern und Jesus dann in die Menge von Säulen fahren. In Markus 9 lesen wir von einem Geist, der den Sohn eines Mannes mal ins Feuer, mal ins Wasser warf. In Markus 16 lesen wir davon, Maria, von der Jesus 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Wenn wir also diese Geister sehen, es war schrecklich, unter deren Herrschaft zu sein. Wir lesen in unserem Abschnitt nicht, was der Geist, dieser böse Dämon, dieser Mädchen antat. Es gab beispielsweise auch Geister, die Menschen dazu brachte, schreckliche Fluchwörter zu schreien. Es war auf jeden Fall schrecklich. für diese Frau, dass ihre junge Tochter so gequält wurde. Und das Mädchen war noch sehr jung, vermutlich zwischen 10 und 12, maximal 14 Jahre alt. Nun hört diese Frau von Jesus und sie sieht ihre Chance gekommen, dass ihrer Tochter geholfen werden kann. Ja, sie weiß um ihre Herkunft und dennoch wagt sie ihren nächsten Schritt. Sie geht auf den Einzigen zu, der ihr helfen kann. Die Reaktion Jesu mag überraschen, ja, vielleicht sogar erschrecken. Denn in der Geschichte Matthäus lesen wir, er reagiert erst gar nicht. Und dann Markus 7, 27 mit den Worten, dass zuerst die Kinder satt werden sollen, es nicht schön ist, das Brot der Kinder den Hunden hinzuwerfen. Ja, manche Ausleger versuchen hier Jesus in Schutz zu nehmen, dass er es gar nicht so gemeint hat. Aber auch hier geht es nicht darum, dass sich Jesus vielleicht im Wort vergriffen hätte. Beziehungsweise man seine Worte beschönigen müsste. Alles hat seinen Sinn. Jesus weiß, was er tut und er weiß auch, was er sagt und wann er es sagt und warum er es sagt. Im Griechischen gibt es, weil Jesus sie als Hund bezeichnet, ist zwei Worte für den Begriff Hund. Der erste ist kuon, der meint große und streunende Hunde. Der zweite ist kunarion und dieser beschreibt eher gezähmte Hunde, die sich in Haus und Hof aufhielten. Das sehen wir auch in der Bibel. Wir sehen zum Beispiel in Philipper 3, 2, da schreibt Paulus von den Feinden des Evangeliums. Da wird dieses Wort kuon verwendet. Und auch in Offenbarung 22, 15, wo Jesus dann von den Hunden, Zauberern, Unzüchtigen, Mördern, Götzendienern und Lügnern redet, welche keinen Zugang zum neuen Jerusalem haben. Wenn Jesus aber hier die Frau als Hund bezeichnet, so verwendet er den Begriff kunarion, also den Haus- und Hofhund. Es geht hier jetzt nicht hier so um ein kleines Hündlein, das manche Leute heute in ihren Taschen tragen, sondern es ist schon auch ein größerer Hund gemeint. Und auf jeden Fall eben ein Hund. Einen Menschen zu bezeichnen, ist schon heftig und hart. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Also ich höre das manchmal, dass manche Leute zu anderen sagen, hey du Hund. Wenn das jetzt in meiner Familie passiert, in unserem Haushalt, dann ist es natürlich nicht so ernst gemeint. Aber wenn mich jemand als Hund bezeichnen würde, das wäre übel. Und wir sehen auch die Aussage Jesu, auch wenn sie hart ist, sie ist wahr. Sie ist korrekt. Und wir kommen danach nochmal drauf, in Johannes 8, 37 bis 59 macht Jesus eine Aussage über die Juden, und auch diese war wahr. Seine Aufgabe war es, wie er es in Matthäus 15, 24 deutlich macht, sich zuerst um die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu kümmern. Und er sagt auch hier der Frau, zuerst die Kinder satt werden müssen. Aber das zeigt auch eine Reihenfolge. Jesus sagt nicht, die Hunde dürfen gar nicht essen, sondern er sagt zuerst. Erst die Hunde, dann die Kinder. Andersrum, erst die Kinder, dann die Hunde. Und das geht auch mit dem einher, was Paulus in Römer 1, 16 sagt. Da sagt er, denn ich schäme mich des Evangeliums Gottes nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Auch bei Paulus wird deutlich, es geht nicht um eine Rangfolge, sondern um eine Reihenfolge. Wie gesagt, Jesus weiß genau, was er tut und sagt. Und genau hier beginnt der Test für die Frau und auch der Anschauungsunterricht für die Jünger. Wie wird diese Frau jetzt reagieren? Wird sie Jesus Hochmut und Stolz vorwerfen und sauer weggehen? Wird sie schlecht über ihn reden? Jetzt kommen wir nochmal zu der Stelle in Johannes 8, 37 bis 59. Jesus hat den Juden damals gesagt, dass der Teufel ihr Vater wäre, da sie ihm nicht glauben, obwohl er ihnen die Wahrheit gesagt hat. Und er hat auch ihnen gesagt, ihr liebt mich nicht. Und diese unterstellen Jesus dann, dass er einen bösen Geist hat. Ja, sie sagen so, der sei ein Samariter und sie wollten ihn töten. Und jetzt die Frau, wie reagiert sie? Reagiert sie ähnlich und sagt, Jesus, das geht doch gar nicht, was fällt dir eigentlich ein? Nein, die Frau reagiert ganz anders. Und das bringt uns zum letzten Punkt, der Glaube der Heiden. Ich lese nochmal die Verse. Sie aber antwortet und spricht zu ihm, ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist seiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Die Frau reagiert also nicht empört. Ganz im Gegenteil, sie sagt zu Jesus, das ist wahr, Herr. Sie gibt Jesus recht und stimmt seinem Urteil zu. Sie sagt somit, ja, ich bin ein Hund. Interessanterweise hat es David von sich auch mal gesagt in 1. Samuel 24, 15. Sie sagt damit, richtig, ich habe es überhaupt nicht verdient, dass du dich um mich kümmerst. Ich habe weder Vor- noch Anrecht auf deine Hilfe. Ich gehöre nicht zu dem Volk Israel, den dein Hauptaugenmerk gilt. Ja, sie geht somit auch mit dem Hauptmann aus Matthäus 8 einher, der sagte, dass er nicht wert sei, dass Jesus unter sein Dach kommt. Die Frau ist voller Demut und Unterwerfung, was man schon daran sieht, dass sie sich zu Jesu Füßen wirft, als sie diesem ersten Mal begegnet in Vers 25. Und sie hängt ihr ganzes Herz an Jesus. Und deswegen sagt sie dann, dass die Hunde doch aber von den Tischen die Brotkrumen der Kinder essen, die von deren Tisch fallen. Welch weise und demütige Worte. Sie will gar nicht das Brot und schon gar nicht will sie es den Kindern wegnehmen. Sie gibt sich mit den Brotkrumen zufrieden, die Kinder eh nicht essen werden. Das reicht ihr völlig aus. Und sie weiß, dass selbst diese Brotkrumen ausreichen werden, ihre Tochter zu heilen. Wir lesen nichts davon, dass sie von Jesus verlangt, dass er zu ihr nach Hause kommt, sondern sie zeigt auch darin wieder den Glauben, dass sie sagt, dass selbst die Krümel Gottes ausreichend sind, um ihre Tochter aus der Entfernung zu heilen. Ja, wie dieser Hauptmann aus Matthäus 8, sprich nur ein Wort, sonst wird mein Knecht gesund. Und so sagt diese Frau auch, nur ein Wort reicht von dir, meine Tochter wird gesund. Deine Krümel reichen dafür, ich demütige mich. Ja, und solchen Glauben, den findet man nur selten in der Bibel. Gepaart mit ihrer Demut erfüllt Jesus ihre Bitte. Und man soll jetzt nicht meinen, okay, Jesus, sie hat halt so eine gute Antwort gegeben. Ja, dann hat sich Jesus überreden lassen, eigentlich wollte er nicht helfen. Und dann waren doch die Worte so geschickt, dass Jesus sagte, jetzt kann ich nicht anders. Es heißt zwar in Markus 7, 29 um dieses Wortes willen, aber nochmal der Paralleltext, hier lobt Jesus ihren Glauben. Und daraufhin erfüllt er ihre Bitte und heilt aus der Ferne. Welch wunderbare Macht unser Herr Jesus doch hat. Er muss nur ein Wort sprechen, nur ein einziges Wort. Ja, er muss hier nicht einmal ein Wort sprechen und sagen, Geist, geh weg, sondern er sagt einfach nur, es ist geschehen. Und ja, neben dieser Frau hat dies nur noch der königliche Beamte erkannt. Und beide werden für ihren Glauben belohnt und gelobt. Und beide wird es auf der Glaube auf übernatürliche und wunderbare Art bewiesen und belohnt. Jesus wusste von Anfang an, wie diese Begebenheit ausgehen wird. Er weiß, was in den Menschen ist. Und so wusste er auch um das ehrlich bittende Herz dieser Frau. Dass diese sich von seiner harten Antwort nicht abwimmeln lassen würde. Er wollte seinen Jüngern zeigen, wie echter Glaube und wie wahre Demut aussieht. Er wollte ihnen aufzeigen, dass die Frau um ihren Herzenszustand wusste. Und er wollte ihnen klar machen, schaut mal, diese Frau, die bekommt ein hartes Urteil, aber sie stellt sich drunter. Ja, sie widerspricht mir nicht. Und er wollte zeigen, dass wahre Glaube nicht aufgibt und seinem Wort vertraut, ohne weitere Zeichen zu fordern. Die Frau sagt halt auch nicht, ja, gib mir irgendeinen Beweis, sondern sie geht einfach nach Hause und weiß, der Herr kann dies tun. Ja, man kann sagen, die Frau wird somit zum Glaubensvorbild für die Jünger, die so viel anderes sehen wollten. Und oft sagten auch, wir brauchen noch mehr Zeichen. Das haben ja die schriftgelehrten Pharisäer, gibt uns noch mehr Zeichen, noch mehr Zeichen. Ja, Jesus erfüllt an dieser Frau das, was er in Johannes 10, 16 selbst sagt, wo es heißt, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird ein Hirte sein. Die Frau gehorcht und geht getrost nach Hause und findet ihr Töchterlein auf dem Bett liegen und ruhig schlafen und ihr Dämon ausgefahren. Ich weiß, ich kann mich da nicht reinversetzen, weil wir sowas nicht kennen mit diesem Besessensein, aber was das für diese Frau für ein Bild gewesen sein muss, ihre Tochter ruhig, friedlich da liegen zu sehen. Welch Trost, welch Freude für die Mutter muss das gewesen sein. Die Tochter, die so von diesem Dämon gequält wurde, schläft. Sie wälzt sich nicht mehr hin und her oder flucht oder schreit oder schlägt sich oder was auch immer sie vorher gemacht hat. Sie liegt einfach ruhig da. Die Qualen und der Dämon sind weg, endlich wieder Ruhe und Frieden. Ja, wo Jesus eingreift, kehren Ruhe und Frieden ein und Dämonen haben keinen Platz mehr. Welch wunderbare Begebenheit, welch grandioses Wunder, welch wunderbarer Heiland Jesus Christus. Er belohnt echten, widerstandsfähigen Glauben, auch heute noch. Jesus hat immer alles richtig gemacht, auch hier in dieser Situation. Auch wenn seine erste Antwort vielleicht harsch klingen mag, so hätte er nicht besser antworten können. Und diese Fehlerlosigkeit, die hat Jesus durch sein ganzes Leben ausgezeichnet. Nichts und niemand konnte ihn einer Sünde bezeichnen. Und dennoch wurde er schlimmer als ein Hund behandelt. Ja, er ließ sich sogar von Hunden umgeben und von bösen Rotten umringen, wie es in Psalm 22, 17 und 21 heißt. Dies tat Jesus für dich und für mich, damit wir im Glauben zu ihm kommen und dem Gericht entgehen können. Denn wir sind wie die Frau, von Natur aus Hunde und unendlich weit entfernt vom Standard des heiligen und reinen Gottes. Aus unserem Herzen kommen eben jene bösen Gedanken, die Jesus dem Volk vorhielt. Und diese sind es, die uns unrein machen vor Gott. Auf diese Unreinheit oder dieses Hundsein steht der Tod, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, wie es Römer 6, 23 sagt. Aber es gibt Hoffnung, denn Jesus hat diesen perfekten, heiligen und für uns zu hohen Standard tadel- und makellos erfüllt. Und er zahlte den Preis, den wir hätten zahlen müssen, aber nie hätten zahlen können. Er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen. Aber nach 3 Tagen stand er von den Toten auf, weil, wie es in Apostelgeschichte 2 heißt, der Tod ihn nicht halten konnte. Seitdem herrscht und lebt er. Und Jesus bietet den Menschen seine Gerechtigkeit an. Und die Frage an dich heute Morgen, wenn du ihn noch nicht kennst, ist, wie gehst du damit um? Stimmst du dem gerechten Urteil Gottes, dem gerechten Urteil Jesu über dein Leben zu? Lässt du dich von ihm als Hund bezeichnen und ordnest dich ihm unter, damit er auch dich heilt? Erkennst du an, dass du in deinem ursprünglichen Zustand unendlich weit von Gott entfernt bist, dass du kein Anrecht hast an dem Brot? Und dabei ist es egal, ob du Jude bist, wie die Jünger damals, oder Heide, wie die Syrophenizerin. Es ist egal, ob du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder heute das erste Mal von Jesus hörst. Der Ruf zur Versöhnung mit Gott, lass dich versöhnen mit Gott, er geht auch an dich. Demütige dich vor Gott, bekenne deine Rebellion, bitte ihn um Vergebung und lass ihn dein Herrn sein. Wenn du das glaubst, dann darfst du dir des ewigen Lebens gewiss sein. Dann gilt dir, was in 1. Petrus 2, 21 bis 25 so wunderschön beschrieben ist. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinen Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Streben seid ihr heil geworden, denn ihr ging in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Aber auch als seine Kinder. Ja, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass unsere Erwählung reine Gnade ist. Wir wurden nicht von Gott erwählt, weil wir besonders weise, mächtig oder angesehen sind. Im Gegenteil, Gott hat das Schwache, Geringe und Verachtete erwählt. Also uns, die wir nicht sind, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich kein Mensch vor Gott rühme, wie es Paulus in 1. Korinther 1, 26 bis 29 schreibt. Und die Heidin ist uns hier ein Vorbild. Sei es, dass sie ihre Herkunft demütig genug beurteilen konnte, oder sei es, dass sie wusste, dass Jesus der Einzige war, der wirklich helfen konnte und sie sich auch mit seinen Krumen zufrieden gab. Als Kinder Gottes werden wir immer wieder fallen und sündigen. Wir werden versagen, wir werden stolz sein. Wir werden der Versuchung erliegen, zu meinen, dass wir Helden und keine Hunde sind. Wir werden meinen, dass wir mehr als Brotkrumen verdient haben. Sagen, Herr, du musst doch uns, weil wir so viel für dich tun, ganze Berge von Brot geben. Und dann müssen wir uns demütigen. Aber wir dürfen, und das ist das Wunderschöne, immer wissen, dass wir zu Jesus kommen dürfen. Egal was ist, wenn wir versagt haben, wenn wir wieder erkannt haben, wir waren stolz, wir wollten irgendwas Großes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Aber Johannes schreibt weiter in 1. Johannes 1, 9 bis 2, 3, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sind auch für die ganze Welt. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Was für eine wunderbare Aussage und Zusage Gottes das doch ist. Und das gilt allen seinen Kindern. Ist das nicht herrlich? Und dann dürfen wir wissen, dass wir mit allen seinen Nachfolgern, wenn wir uns an diesen Jesus halten, wenn wir uns demütigen, wenn wir die Krumen annehmen und sagen, das reicht uns, Herr Jesus. Wir demütigen uns für dir. Ja, wir sind Hunde, wir haben es nicht verdient, aber du hast es uns gegeben aus reiner Gnade. Dann dürfen wir mit allen Nachfolgern die Krone des Lebens empfangen. Wie es Paulus an Timotheus schreibt. Und an die Philipper schreibt er von einem verherrlichten Leib, der nicht mehr dem Verfall unseres irdischen Lebens unterworfen sein wird. Und schließe ich mit diesen zwei Stellen. In 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Fortan legt mir bereit die Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jedem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und Philipper 3, 20 und 21 schreibt Paulus voller Zuversicht, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib die Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Anschauungsbeispiel, was du uns gegeben hast, wie wir auch von der Heidin lernen können, auch mit harten Antworten von dir umzugehen. Ich danke für diese Frau, die ja, in all ihrer Not zu dir gekommen ist und erkannt hat, dass nur du helfen kannst. Und die so viel Vertrauen in dich hatte, dass sie auch demütig mit deiner Antwort umgehen konnte und sich mit deinem Brotkrumen zufrieden gegeben hat, Herr. Und das wollen wir auch. Wir wollen von dir lernen, wir wollen dir nacheifern, wir wollen deinem Urteil über unser Leben zustimmen. Wir wollen dankbar sein für das, was du gibst. Und wir sehen, zu was deine Brotkrumen alles reichen. Sie können aus der Entfernung Geister verscheuchen und so, dass sie nicht mehr zurückkommen. Herr, du bist ein wunderbarer Herr, du hast die Macht über alles. Auch hast du wieder bewiesen, dass du die Macht über Dämonen hast. Dafür seist du gelobt und gepriesen. Ich danke dir, dass du uns errettet hast. Danke, dass wir dein sein dürfen. Danke dir, dass wir nichts bringen dürfen und müssen, nichts bringen müssen, was uns gerecht macht vor dir. Dass wir anerkennen dürfen, dass du uns rettest aus reiner Gnade. Danke, dass wir das durften, Herr. Danke, dass du uns errettet hast, dass wir dir angehören dürfen. Danke, dass du uns mit uns gehst und dass du nicht nur das gute Werk angefangen hast, sondern auch vollenden wirst, bis wir eins bei dir in der Herrlichkeit sind und die Herrlichkeit mit dir verbringen dürfen, wo es dann auch keine Hunde mehr gibt, die uns eine Gefahr für uns darstellen, sondern einfach wir die Herrlichkeit in aller Schönheit und weg von aller Sünde mit dir verbringen dürfen. In deinem wunderbaren und schönen Namen bete ich, Herr Jesus, mein Herr und Heiland. Amen.